Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Der Hoffefunk wird euch auch im Jahr 2025 weiter begleiten, und zwar genau ab jetzt. Am Samstag geht es gegen den VfL Wolfsburg weiter mit Spieltag 16, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so recht, ob ich mich drauf freuen soll, wenn ich die Pressemitteilungen lese. Wir werden natürlich einordnen, auch noch ein bisschen über Gladbach sprechen und schauen, wo es 2025 hingehen könnte. Aber man versucht ja so ein neues Jahr immer irgendwie positiv zu starten. Die letzte Folge war irgendwie auch positiv, ne? Ein Gruß von Alex Stolz, unsere 200. Folge. Wir haben zwei Tassen verlost, die bald auch ankommen sollten, aber irgendwie fällt es mir trotzdem schwer, jetzt fürs neue Jahr positive Gedanken zu finden. Was erwartest du Positives in Bezug auf 2025? Gibt es da irgendwas, was uns Hoffnung machen kann, Jonas?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen, auch wieder im Jahr 2025. Also grundsätzlich muss ich sagen, gerade auch mit Blick auf die Situation bei der TSG habe ich es jetzt schon auch mal genossen, mal zweieinhalb Wochen zu entspannen von der ganzen Situation. Ne? Auf der anderen Seite ist es jetzt auch gut, dass die Pause nicht so lang ist und dass es auch weitergeht, weil in so einer kritischen Situation will man dann ja auch irgendwann etwas dagegen tun. Also das Positive, was ich versuche hervorzuheben, ist, dass zum ersten Mal Ilzer mit der Mannschaft einigermaßen vernünftig über einen längeren Zeitraum arbeiten konnte, ohne die ganze Zeit spielen zu müssen. Mhm. Ne? Das ist ein kleiner Hoffnungstropfen, aber irgendwo muss man sich ja festhalten, irgendwo muss man sich ja festklammern. Natürlich zur Wahrheit gehört auch, die Zeit war jetzt nicht wahnsinnig lange. Die Spieler werden wahrscheinlich auch über Weihnachten, über Neujahr vielleicht auch ein paar Tage frei bekommen haben. Aber grundsätzlich, es war schon Luxus für Ilzers Situation, weil Ilzer kam damals und wurde sofort ins kalte Wasser geschmissen. Deswegen kleine Hoffnung, dass es am 11. Januar besser werden könnte.
Mhm. Ja, ja. Und es ist mir gerade noch eine Sache doch hier auf dem Zettel aufgefallen. Wir haben ja immerhin das Testspiel gegen den FC Augsburg mit 3:1 gewonnen. Das, glaube ich, vorgestern anstand. Und da waren auch wieder die allermeisten bekannten Gesichter dabei, ne? Mit zwei unterschiedlichen Aufstellungen in beiden unterschiedlichen Hälften. Und ja, vielleicht ist das auch eine kleine gute Nachricht. Das Spiel lief allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Und mein zweiter positiver Gedanke, und ich meine den leider gar nicht so richtig zynisch, aber wenn ich auf die Tabelle gucke, dann bin ich fast versucht zu sagen, es kann ja kaum noch schlechter werden. Oder denkst du, der Satz könnte mir noch auf die Füße fallen?
Ich weiß auch, was du hinaus willst. Also wir können nicht zufrieden sein als TSG-Fans, so viel ist klar. Und das sollten wir auch nicht schönreden. Da hat Matarazzo seinen Anteil daran, da hat natürlich auch diese problematische Situation rund um die Geschäftsführung alles seinen Anteil daran. Und natürlich hat auch Ilzer seine Aktien mit drin, weil er ist jetzt auch schon seit ein paar Spielchen da. Aber man kriegt das Gefühl, als sei man in dieser Bundesliga-Saison als normaler Bundesliga-Club unabsteigbar. Und das liegt nicht daran, dass wir besonders gut sind, sondern dass die Mannschaften hinter uns wahnsinnig schlecht sind. Also bis auf Heidenheim, die vielleicht durch ein Wunder noch irgendwie nach oben rutschen könnten, hat man das Gefühl, als wäre Kiel und Bochum eigentlich schon weg. Ne? Und dann, ne, das beruhigt einen zumindest, was den Abstiegskampf betrifft, ein bisschen. Das können wir sagen aus unserer Perspektive. Sowas sollte natürlich jemand, der in der richtigen Verantwortung ist, niemals sagen. Ja. Weil wenn Ilzer sowas sagen würde, dem würde es auf die Füße fliegen. Wir als Fans können das natürlich realistisch betrachtet schon mal äußern, weil in Bochum läuft relativ wenig zusammen. Kiel ist wahrscheinlich einfach dieses Jahr dann einfach zu schwach. Und auch Heidenheim, ja, könnte mit der Relegation, glaube ich, ganz gut leben. Aber David, auch ein Jahr als 15. DFB-Pokal rausgeflogen, Europa League sind wir kurz vorm Ausscheiden, wo wir uns ja eigentlich darauf geeinigt hatten, zumindest die zweite Runde, also zumindest unter die Top 24 kommen, von den 32 in der Europa League nach 8 Spielen, ist das Minimalziel. Ob das was wird, weiß ich auch nicht. Und dann eine Saison als 15., also das ist schon nahezu eine Katastrophe. Wäre es zumindest.
Absolut. Und lass uns doch nochmal so ein bisschen rekapitulieren. Du hast es gerade schon angedeutet. Christian Ilzer ist jetzt seit 8 Spielen an Bord, seit Mitte November. Das waren 5 Bundesligaspiele, 2 Euroleague-Spiele, ein Pokalspiel. Und insgesamt, wenn man sich das so ausrechnen würde, auch mit dem Pokal, ne, in Punkten, dann sind wir bei 0,75 Punkten. Und bei 7:15 Toren nach 8 Spielen. Und jetzt darf man das nicht überdramatisieren. Auf der einen Seite, weil wir ja wissen, wie viel Ilzer umgeschmissen hat, dass er wirklich ja eine OP am offenen Herzen durchgeführt hat, so haben wir es, glaube ich, genannt. Auf der anderen Seite ist halt quasi auch nichts besser geworden in diesen 8 Spielen. Ne? Also es ist jetzt, das finde ich tatsächlich fast am beunruhigendsten so, dass wir auch offensiv massive Probleme entwickelt haben, gerade auch unter Ilzer. 8 Spiele, 7 Tore, das ist richtig übel. Und da weiß ich nicht, komme ich jetzt nicht umhin, doch nochmal kurz über Matarazzo nachzudenken. Nicht, ob er die langfristige Lösung gewesen wäre, aber ob dieses etwas komische Gedankenspiel von uns, ist glaube ich 4 Wochen alt oder so, in dem wir uns fragten, ob man den Tausch nicht Mitte Dezember oder Ende Dezember hätte durchführen müssen, doch was für sich gehabt hätte.
Ich bin mir ganz, ganz sicher. Matarazzo hätte auf jeden Fall Stand jetzt mehr Punkte. Da bin ich mir wirklich ganz, ganz sicher. Und du hast gesagt, Ilzer hat diese, um ihn so ein bisschen zu verteidigen, Ilzer hat diese OP am offenen Herzen durchgeführt, was du aber nicht vergessen darfst. Er hätte es nicht machen müssen. Das heißt, am Ende vom Tag, wenn er mit seinem Team zu der Einschätzung kommt, wir kommen jetzt Mitte November und wir werfen komplett alles über den Haufen und am Ende geht es in die Hose. Das wird er genauso sehen und auch genauso wissen. Dann trägt er die komplette Verantwortung dafür. Niemand hat ihn gezwungen, jetzt schon der Mannschaft seinen Stempel aufdrücken zu müssen. Er hätte auch zur Einschätzung kommen können, okay, ich will langfristig der TSG-Trainer sein, will mir hier über Jahre was aufbauen, möchte auch, sobald wir mal länger Zeit haben zu trainieren, mein Spielstil, meine Philosophie auf den Platz bringen, aber noch nicht. Das hätte auch jeder verstanden. Ne? Deswegen am Ende vom Tag, wir werden ihn am Ende beurteilen müssen, unabhängig davon, in welcher Situation er gekommen ist, weil es ist seine Einschätzung, dass er Viererkette spielen wollte, seine Einschätzung, wie hoch er stehen möchte teilweise mit der Mannschaft, dass niemand hat ihn dazu gezwungen.
Ja, das ist tatsächlich wahr und jetzt muss ich sogar fast sagen, also es ist zumindest etwas, was ich als Vorwurf gefallen lassen muss, dass er als top ausgebildeter Fußballtrainer schon hätte sagen können, wir machen jetzt erstmal 4 Wochen mehr oder weniger Matarazzo-Fußball weiter. Eher aus Sicherheitsgründen oder zumindest Step-by-Step vorgehen, weißt du? Zum Beispiel das System gleich lassen, aber eben viel mehr diesen Pressing-Ansatz und weniger Ballbesitz. Alles in Ordnung, aber er hat halt direkt alles umgeschmissen und ja, ich sehe es genauso. Die Verantwortung trägt er dafür ja mehr oder weniger alleine. Und klar, man darf jetzt auch nicht total das alles verklären. Unter Matarazzo lief es schon auch schlecht. Ne, aber gewisse Sachen sind einfach noch schlechter geworden, ohne dass andere Sachen dafür besser geworden sind. Mhm. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, es ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation, weil ich halt auch manchmal das Gefühl habe, er kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, dass er diesen mutigen Step geht und dass die Mannschaft auf einmal Wunderbares spielt und dass jeder sagt, Ilzer, bester Trainer der Welt. Die ist gegeben. Aber sind wir mal realistisch. Im modernen Profifußball, dass das geklappt hätte, ist, wenn ich sage, die Chance war bei 20%, ist das wahrscheinlich noch sehr hoch gegriffen. Also die Wahrscheinlichkeit, die in dem Moment konservativere Methode wäre, war zwar natürlich die langweiligere gewesen und Christian Ilzer hätte sich da natürlich auch nicht zur Legende machen können, wenn es geklappt hätte, aber es wäre mit Sicherheit, also zumindest nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, erfolgbringender gewesen. Und ja, da bin ich manchmal nicht ganz sicher, ob da manche Trainer sich da selbst nicht zu groß nehmen und sagen, okay, ich will jetzt hier was ganz Besonderes. Das habe ich auch ganz oft mal bei Nagelsmann beobachtet, der dann auch oft ganz, bei ihm funktioniert es jetzt natürlich und er ist mittlerweile ein Welttrainer, aber der in seinen jungen Jahren auch oftmals Entscheidungen getroffen hat, wo man gedacht hat, okay, Wenn das jetzt klappt, da will er dann einfach nur der Held sein. Ohne, dass er jetzt vielleicht wirklich, ja, dass die Entscheidung wirklich Sinn ergeben hätte.
Ja, und ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Trotzdem, und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt als Verteidigung, sondern nur aus Fairnessgründen. Wir neigen oft dazu, und mit wir meine ich eigentlich alle Menschen, dass wir so tun, als wären gewisse Sachen total erwartbar gewesen oder als hätte man Dinge schon wissen können, die man noch nicht wusste. Weil man dann mit der heutigen Perspektive Sachen von früher beurteilt. Ne, das funktioniert im Geschichtsunterricht nicht, das funktioniert aber auch nicht, wenn jetzt irgendein Politiker über Corona 2020 irgendwas erzählt, wo niemand irgendwas wusste. Und das wäre jetzt deswegen auch ein bisschen unfair gegenüber Ilzer, aber du hast es ja auch angedeutet. Aber er hat sich, das stimmt schon, für die Risikovariante entschieden, für die, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, die dicke Eier-Variante, die hätte klappen können, die Nagelsmann sicherlich auch gewählt hätte, am Anfang seiner Laufbahn wahrscheinlich, ehrlich gesagt, immer noch, aber sie hat halt nicht gefruchtet. Vielleicht ganz kurz was Positives. Denn ne, die Punkteausbeute, katastrophal. Eigentlich ist nichts wirklich besser geworden. Wenn wir uns jetzt aber trotzdem die Mühe machen und das Spiel gegen Dortmund und Gladbach uns nochmal vor Augen führen. Ich glaube, über Dortmund haben wir auch schon gesprochen. Aber gerade auch das Spiel gegen Gladbach, dann war das fußballerisch zumindest erstmals unter Ilzer sehr anschaulich oder sehr gut anzusehen. Das Ergebnis gegen Gladbach war eine absolute Katastrophe. Wir haben es zu dritt gesehen bei dir. Aber wir hatten, ich habe es nochmal rausgesucht, 3,7 Expected Goals. Also unsere Offensivabteilung hat es auch so ein bisschen hergeschenkt und wir haben halt wieder extrem einfach Tore gefangen. Sodass wir da immerhin so was Ähnliches wie Torgefahr ausgestrahlt haben. Oder wir haben Torgefahr ausgestrahlt, ohne aber, dass es Folgen hatte. Vielleicht so rum.
Ja, aber ich glaube, das ist der passende Begriff dafür ist brotlose Kunst. Du kommst ganz oft vors Tor, spielst dich auch schön raus. Ich kann mich auch dran erinnern, da haben wir teilweise vor irgendwelchen Fernschüssen von Bischoff, der sich dann mal aus 20 Metern echt manchmal zwei, dreimal guten Ball in Herz gefasst hat und abgezogen hat mit seiner guten Schusstechnik, haben wir da echt Tiki-Taka gespielt und haben da schön mit One-Touch-Dreiecke gebildet. Sah alles wunderbar aus. Aber wenn dann am Ende so wenig bei rumkommt, dass dein einziges Tor, das du schießt, durch einen Elfmeter fällt, natürlich ein berechtigter Elfmeter und ich finde es auch schön, dass Kramaric sich vielleicht mit diesem Elfmeter ein bisschen aus seiner Krise herauskämpfen könnte, weil Kramaric ist momentan anderes Thema, aber ich habe das so das Gefühl, seit ein paar Jahren Kramaric ist in seiner alljährlichen Krise. Ne? Da ist er immer mal wieder drin, dann kämpft er sich zum Jahresende wieder raus und dann schießt er am 34. Spieltag 3 Tore und jeder holt sich ein Trikot von ihm. Das ist so mittlerweile der Kramaric-Rhythmus. Und gerade ist er halt wieder in seiner Krise. Und am Ende von und auf der anderen Seite reicht ein blinder Ball von Robin Hack nach einem Ballverlust und Plea, der gegen zwei Verteidiger von uns rennt, ein Wackler macht und Akpoguma rutscht und Prass rutscht ins Leere und er schiebt ihn ein. Sorry.
Ja, ja.
Ne? Also dann bringt mir mein Tiki-Taka vor einem Fernschuss auch nichts, wenn ich am Ende vorne die Tore nicht mache und so einfach ausgekontert werde. Und das war ja mehrfach. Also wie hoch wir gestanden sind, hast du auch schon bei der Aktion von Robin Hack in der ersten Halbzeit gesehen, wo Olli Baumann in Manuel Neuer Manier rausgrätschen muss und so weiter. Also ja, es ist wirklich ein hohes Risiko, dass Ilzer da geht und man muss jetzt nach 8 Wochen, muss man das erste Fazit ziehen können. Das heißt nicht, dass es nicht noch irgendwann funktioniert, aber das erste Fazit ist, er ist kurzfristig gescheitert.
Mhm. Ja, ja, ja. Kann man nicht viel entgegenhalten. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht trotzdem die letzten beiden Spiele irgendwie einklammern, einfach weil es insofern eine Wende gab, als dass ja, man da wirklich erstmals wieder Highlights-Videos draus zusammenschnippeln könnte. Anders als gegen Wolfsburg, Freiburg, Steaua Bukarest und so weiter und so fort. Und das war ja vielleicht auch so ein bisschen das Verhängnisvolle. Ne? Wir hatten dieses tolle Spiel gegen Leipzig, das ja aus einer kurzfristigen Emotion, Motivation heraus und auch durch Glück sicherlich gewonnen wurde. Und dann hat man in den nächsten Spielen gesehen, okay, dass in gewisser Weise diese Veränderungen vielleicht die Mannschaft sogar noch mehr verunsichert haben. Und in den letzten beiden Spielen war es dann wieder in Ordnung. Aber vielleicht gilt in dem Fall dann auch, was Andreas Brehme gesagt hat. Hast du Scheiß am Schuh? Hast du Scheiß am Schuh?
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiteten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Aber vielleicht gilt in dem Fall dann auch, was Andreas Brehme gesagt hat. Hast du Scheiß am Schuh? Hast du Scheiß am Schuh? Bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen war die Pause vielleicht auch nicht so schlecht an der Stelle.
Ja, genau. Aber es ist halt wirklich so, dieses Leipzig-Spiel, das war echt emotional, mega. Jeder Fan hat gedacht, jetzt wird's was. Aber genau. Wenn du dann halt, das ist wie im Tennis oder im Darts. Wenn du deinen Gegner breakst und ein überraschendes Leck holst. Wenn du aber die Woche drauf verlierst gegen einen Gegner, wo du eigentlich gewinnen müsstest, dann war dieses Break eigentlich nichts wert, wenn du danach deinen Anwurfleck wieder verlierst. Ne? Also, ja. Und deswegen haben wir dieses Leipzig-Spiel emotional vom Kampf und auch von den Punkten eigentlich schon wieder lang verloren. Und das ist schon wirklich, wirklich heftig. Und jetzt mal komplett weg von den Punkten. Also noch ein anderes Thema. Dieses Gladbach-Spiel ist jetzt ja auch schon 2,5 Wochen her. Versuchen wir das ein bisschen abzuschließen, auch wenn es echt schwer ist, weil es echt weh tat zuzugucken, mit diesen Expected Goals am Ende zu verlieren. Ja. Aber jetzt ist es ja natürlich eine komische Situation. Wir beobachten, und das ist unser zweites großes Thema für heute, wir beobachten ja in den letzten 2,5 Wochen auch immer wieder so den Transfermarkt, was so abgeht. Nicht nur natürlich das Offensichtliche mit Bischoff, was da Neues passiert, sondern jetzt auch, was wir verpflichtet haben, wen wir verkauft haben. Und es ist doch schon komisch, dass teilweise Spieler uns jetzt verlassen, beziehungsweise verlassen sollen, die unter Ilzer teilweise Stammkräfte waren. Ich spiele da auf Jakob Brunn-Larsen an. Der hat im letzten Spiel gegen Gladbach Stamm gespielt. Und Ilzer, beziehungsweise in Ansätzen noch Matarazzo, haben ihn erst wieder stark gemacht und haben ihn erst wieder in die Startelf gesetzt. Das wäre so ein bisschen so, wie wenn Jacke Samaseku uns jetzt verlässt. Ne, nachdem er 4 Jahre auf der Bank gesessen ist, ausgeliehen war und jetzt darf er spielen und dann verpisst er sich. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Was liegt da, was ist da dahinter?
Ich habe nur einen Erklärungsansatz. Also man muss ja fairerweise dazu sagen, dass er natürlich Stamm gespielt hat teilweise, aber auch oft eingewechselt wurde. Aber er hat halt immer in irgendeiner Art und Weise unter Ilzer gespielt. Die Frage ist halt, ob er nicht auch deswegen gespielt hat, weil Ilzer die anderen für so schwach eingeschätzt hat. Ne? Also mit die anderen meine ich jetzt in dem Fall vorwiegend Berisha, aber bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ein Tabakovic oder ein Mörstedt. Sodass jetzt ja auch wieder tief in die Tasche gegriffen wurde. 9 Millionen für Gift Orban aus Olympique Lyon. Lass uns über den gleich kurz reden. Aber das wäre so ein bisschen mein Erklärungsansatz. Plus Grund 2. Andreas Schicker hat sicherlich auch gesagt, der will auf gar keinen Fall verlängern bei uns. Ich habe mit ihm gesprochen. Und wir kriegen noch ein bisschen Kohle für den. Was machen wir denn, Christian? So stelle ich es mir vor. Wer weiß, ob so war. Und dann sagt Christian, ja gut, in der idealen Welt würde er bei mir eh nicht spielen. Und jetzt verkauft man ihn für 1,7 Millionen zum VfB Stuttgart. So meldet es zumindest die Presse. Ist jetzt auch nicht schweineviel, gebe ich zu. Wobei 1,7 Millionen angesichts der ganzen Daten wahrscheinlich sogar okay ist. Mhm. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel man damit aktuell anfangen kann. Ob das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber Das ist dann die Entscheidung eher von Schicker als von uns. Aber, und damit sind wir ja eigentlich jetzt bei diesem großen, Chaos-Thema Kader-Puzzle oder wie auch immer man es nennen will. Weil da hängen ja so viele Sachen mit zusammen. Also JBL ist offensichtlich weg. Gift Orban ist da. Berisha soll weg. Tabakovic vielleicht auch. Lemperle kommt. Die Frage ist nur, wann. Bebu fällt wohl doch deutlich länger aus. Und, um das nicht zu vergessen, Bischoff ist vielleicht auch dann bald weg. Ach so, und letzter Punkt, auch da war ich fast am überraschtesten, Erancan Yadimci kommt jetzt doch schon zu uns, womit wir gefühlt den 17. Sturm Graz man bei uns rumrennen haben. Also das klingt für mich, es tut mir wirklich leid, nach brutalem Chaos. Da hat sich doch jetzt nichts verbessert gegenüber dieser erratischen Transferperiode im Sommer, die ich jetzt auch niemandem konkret zum Vorwurf machen will, aber die ja offensichtlich nirgends hingeführt hat.
Naja gut, grundsätzlich, wir haben im Sommer mit Geld um uns geschmissen und haben viele Spieler gekriegt, die uns niemand zugetraut hätte. Und die wurden uns alle so verkauft, als wären es Wunschspieler. Also jetzt einen Rückzieher zu machen und zu sagen, der Kader ist scheiße, so einfach kann man sich's auch nicht machen. Der Einzige, der das Recht hat zu sagen, der Kader ist scheiße, ist Ilzer, weil der hat damit gar nichts zu tun. Und es wirkt auf mich so, als ob...
Stimmt, na, ja. Gut, Schicker auch nicht.
Ja, genau. Aber es wirkt auf mich so, als würde Ilzer, das jetzt nur mit netten Worten, genau jetzt sagen, dass der Kader scheiße ist. Ja, und damit hat er auch vollkommen recht. Das heißt aber dann, dass er, wie du richtig gesagt hast, jetzt gerade wochenlang mit Leuten spielen musste, obwohl er denkt, boah, also eigentlich, ich habe zwar nichts Besseres, aber die sind auch kacke. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil wir haben ja sogar schon gesagt, für den Spielstil, den Ilse ja scheinbar spielen möchte, ne, auch Tempo, auch ein bisschen über die Flügel, wäre eigentlich so ein Bülter und ein JBL schon das, was er braucht, vom Spielertypen her. Aber dadurch, dass er nichts Besseres hatte, hat er ihn vielleicht aufgestellt, obwohl er ihn gar nicht wirklich vertraut hat. Aber das ist natürlich jetzt auch rückblickend, so eine Vollkatastrophe, jetzt einen Trainer 8 Wochen lang arbeiten zu lassen mit so einem Dreckskader, also mit einem Kader, hinter dem er nicht steht. Und ja, also
gut, das wusste er, als er unterschrieben hat, ja auch in gewisser Weise, aber ja, es ist nochmal dramatischer
David, geworden. David, Achtung. Dann gehe ich jetzt sogar, ich hole nochmal komplett aus, mir kommt gerade was. Wir fügen jetzt Puzzleteile zusammen. Ilzer kommt. Dass Ilzer kommt, ist klar, weil Sturm Graz und Hoffenheim Bundesliga ist so ein krasser Karriereschritt, den machst du dann, wenn der Bundesligist anruft. Und du sagst nicht, ja, ich komme aber erst in 3 Monaten, weil ihr seid gerade ein Haufen Scheiße. So funktioniert das nicht. Bei so einem Karriere-Step, das ist wie wenn Bayern München anruft, dann ist Bischof auch weg. Zwinker, zwinker. So, aber dann kommst du mit deinem Team und wir spekulieren jetzt, dass er mit dem Kader nicht zufrieden ist. Mhm. Und er implementiert seinen Spielstil, obwohl er mit dem Kader nicht zufrieden ist. Das heißt, er kommt her, denkt, der Kader ist kacke, der Kader passt nicht zu dem, was ich spielen will, ich habe das Spielermaterial nicht und drückt zusätzlich, obwohl er das denkt, seinen komplizierteren neuen Spielstil der Mannschaft auf. Also das stimmt, das ist doch einfach nur Wahnsinn.
Ich glaube, es gibt 2 Antworten darauf. Antwort 1 könnte sein, Ilzer selbst ist halt so davon überzeugt von seinem Ansatz, dass er nur den glaubwürdig vertreten kann gegenüber einer seiner Mannschaften. Antwort 2 wäre, er hat nicht auf dem Schirm gehabt, dass dieser Kader erstens natürlich ein bisschen zusammengewürfelt ist, weil Frank Kramer das ja mehr oder weniger sehr kurzfristig machen musste und zweitens er für einen anderen Spielstil konzipiert war. Man kann es so oder so herum sehen, aber was auf jeden Fall stimmt, und da möchte ich jetzt aber auch nicht zu hart sein, ich bin aber fest davon überzeugt, das, was gerade auf dem Transfermarkt abzugehen scheint, wenn wir den ganzen Medienberichten und Gerüchten trauen, bedeutet, dass Schicker und Ilzer unseren Kader zum Sanierungsfall erklären. Dass der von Grund auf wie so ein Mietshaus aus den 60er Jahren saniert werden muss und da auch einige am besten früher als später gehen müssen und selbst wenn es nicht geht, kaufen wir trotzdem neue. Und deswegen könnte es jetzt passieren, dass wir gegen Wolfsburg gefühlte 8 bis 10 Stürmer im Kader haben.
Ja,
das also nicht im Kader haben, theoretisch auf der Gehaltsliste haben, so rum.
Ja, und das macht die Lage natürlich für alle Beteiligten nicht gerade besser. Ein Team, was jetzt indirekt gesagt bekommt, dass die Führung dahinter nicht steht, dann zusätzlich bekommst du natürlich jetzt gerade im Winter auch nicht ausreichendes Material. Beweisstück A, ansonsten würdest du Yadimchi jetzt nicht einfach zurückholen, weil ich glaube jetzt nicht, dass man denkt, dass Yadimchi jetzt der neue Wunderstürmer ist für kurzfristig. sondern ich glaube einfach, dass man solche Dinge, dass man solche Störfaktoren, und es tut mir leid, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal so, dass man schnellstmöglich, unabhängig der Konsequenzen, solche Störfaktoren wie Mergim Berisha loswerden möchte. Dass man sagt, ich weiß zwar nicht, was wir ansonsten bekommen, aber der muss weg. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ja. Es gerade genauso intern gesprochen wird.
Ja, und es mag vielleicht ein bisschen unqualifiziert sein, aber wir machen das ja einerseits hauptsächlich für uns und auch nicht für einen großen Auftraggeber. Es gibt mittlerweile echt, echt viele Hinweise darauf, dass Berisha ein unglaublich schwieriger und nerviger Typ ist. Also, ja. Wir können es nicht beweisen, aber die Hinweise sind wirklich fast erdrückend. Und ja, es ist tatsächlich so. Ne? Und Yadimchi, der ja vielleicht ein ähnlicher Spielertyp ist wie ein Berisha, also ziemlich groß auch, aber auch so ein bisschen spielerisch in gewisser Weise, der hat ja nicht abgeliefert in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob das alle auf dem Schirm haben. 8 Einsätze, 2 Tore in der österreichischen Liga. 5 Champions League-Einsätze, 0 Tore. 1 Pokaleinsatz, 1 Tor. Das ist jetzt auch nicht eine Katastrophe. Aber da wir ja wissen, wie schlecht die österreichische Liga ist im Vergleich zur deutschen, ist es einfach absolut nicht erwähnenswert, ehrlich gesagt.
Sagen wir es mal so. Die Zahlen sind okay für so einen jungen Spieler, den man ja noch gar nicht richtig auf dem Schirm hat, aber das sind absolut keine Zahlen, wo ein Bundesligist jetzt denken sollte, genau. Den holen wir aber sofort zurück. Und aber, du sagst es richtig, Berisha und Yadimchi, beide ungefähr gleich groß. Beide natürlich trotzdem nicht die bulligen klassischen Stürmer, sondern auch eher gut am Ball. Ne? Also beides schon eher so die spielerischen Dinger, auch wenn sie natürlich sehr, sehr groß sind. Und vielleicht denkt man sich jetzt wirklich, Berisha liefert nicht ab. Das kriegt ja Yadimchi auch hin. Und der hält wenigstens seinen Mund.
Und hat Potenzial, weil er deutlich jünger ist.
Gut, ja, Berisha ist auch erst 26, aber dieses Experiment ist ja so dermaßen gescheitert. Also ich will gar nicht mehr nochmal erwähnen hier im Podcast, was wir für Berisha hingeblättert haben.
Das ist traurig. Ist tatsächlich traurig, aber wir haben alleine jetzt 2, 4, 6. Ja, also Stand heute haben wir 10 Spieler auf der Gehaltsliste, die ich als Stürmer bezeichnen würde. Natürlich teilweise auch Verletzte, aber so ein Bülter soll ja noch im Januar wieder einsatzbereit sein. Und das ist schon Wahnsinn. Und da habe ich jetzt einen Lemperle, der vielleicht noch kommt, gar nicht mitgezählt. Also da bin ich schon gespannt, was der Plan ist. Aber ich glaube auch, dass es für so einen Tabakovic sehr, sehr eng wird, ehrlich gesagt. Und das, ja, wenn ich mal so ein bisschen überfliege, vielleicht Loschek und Bülter die einzigen sind, die sich weiter beweisen dürfen, da vorne drin. Kramaric habe ich jetzt natürlich eingeklammert, weil ich den Stand jetzt nicht als Mittelstürmer zähle.
Ja, ja. Zusätzlich, vielleicht jetzt noch ein anderes Thema, was mir noch im Gladbach-Spiel aufgefallen ist, was auch jetzt nicht gerade für eine wahnsinnige Konstanz und für einen Glaube an den Kader spricht, Thema Innenverteidigung. Also ne, wir sind uns ja alle einig hier, die Situation mit den Innenverteidigern, Chavez, Akpohuma und Soki, eigentlich alle drei gewesen, die eigentlich nicht, wo keiner jemals gedacht hätte, dass die drei Bundesliga Stamm spielen und das sind jetzt unsere drei besten Innenverteidiger, die fit sind aktuell. Allein das ist ja schon ein Witz. Und ich darf dich daran erinnern, zu einer Zeit, da war Ilzer noch nicht da, da war Drexler Stammspieler. Und jetzt hat sich ja ein Soki verletzt gegen Gladbach. Und anstatt dass Drexler eingewechselt wird, kommt wie aus dem Nichts auf einmal Robin Ranac wieder in die Startelf. Oder halt wurde eingewechselt. Das ist auch kurios. Nachdem wochenlang Christian Ilzer eigentlich auch Robin Ranac nicht beachtet hat, wird auf einmal der eingewechselt und das ist sozusagen der Todesstoß für Tim Drexler. Also ich werde einfach nicht schlau aus unserem Kader und ich werde auch nicht schlau daraus, was Christian Ilzer in unseren Spielern sieht oder wem er vertraut, wen er sagt, okay, das ist wirklich ein Top-Mann, den möchte ich halten und wen er eigentlich auf so seiner Abschlussliste hat. Ich hab keine Ahnung. Ich bin wirklich überfordert, was das angeht.
Ja, es ist zumindest nicht einfach. Aber ja, gut, das mit Ranac war in irgendeiner Art und Weise dann auch wieder sinnvoll, so nach dem Motto, jetzt geben wir dem 8-Millionen-Mann halt nochmal eine Chance, was soll schon passieren? Und jetzt sehen wir es doch mal positiv, Ranac hat in dem Fall einen sehr soliden Job abgeliefert, 60 Minuten blass und fehlerlos und blass in diesem Fall jetzt mal eher als Kompliment. Denn von Ranac erwartet jetzt keiner, dass er die großen 40-Meter-Pässe in den Lauf von JBL oder so spielt, sondern dass er
einfach konstant abliefert. Als wir den damals für 8 Millionen gekauft haben, hat man das schon vielleicht gedacht, dass ein 8-Millionen-Mann das perspektivisch könnte.
Ja, wobei wir ja auch wussten, ne, aus Tschechien, das ist auch immer so ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Und Matarazzo und auch Ilzer waren sich ja beide offensichtlich einig, dass der noch nicht so weit ist. Und die haben den erstmal wochenlang ja schmoren lassen, größtenteils. Ja, über einen Mann müssen wir vielleicht auch noch kurz sprechen, weil der mutmaßlich eine größere Rolle spielen könnte. Und das ist Gift Orban von Olympique Lyon. 9 Millionen, Mittelstürmer, ein ganz anderer Typ als ja, die Mittelstürmer, die wir aus den letzten Jahren vielleicht bei der TSG gewohnt waren. Ich habe ja, Jonas, dir ein Video geschickt. Hast du zufällig mal reingeguckt?
Ja, ja.
Und also, wer jetzt sich noch nie mit Gift Orban beschäftigt hat, ne, dem 22-jährigen Nigerianer, dem sei vielleicht gesagt, dass positiv an ihm auffällt, dass er offensichtlich ein sehr, sehr variabler Stürmer ist. Also in diesem Zusammenschnitt, da waren sowohl Tore drin, die er für Lyon geschossen hat, als auch für Gent in Belgien, war eigentlich alles dabei. Sogar zwei Kopfballtore, Distanzschüsse, Tore in typischer Stürmermanier. Man hat auch gesehen, okay, da ist Tempo da, da ist zumindest für 1,78 eine gewisse Bulligkeit da. Also es scheint so ein bisschen ein Typ zu sein, der ja einem gewissen modernen Stürmertyp entspricht und der eben auch Tempo ins Spiel bringen soll. Und das hat man in diesem Video schon auch gesehen. Und das hat mir schon auch gut gefallen, muss ich sagen. Aber es gibt halt ein ganz, ganz krasses Kontraargument. Und da bin ich jetzt gespannt, was du dazu zu sagen hast, Jonas. Olympique Lyon hat 21 Spiele absolviert. Und wie oft hat unser Freund Gift Orban gespielt? 5 Mal. Und zwar nicht wegen Verletzungen. Das heißt, er hat eigentlich keine Spielpraxis. Ist das ein großes Problem oder ging es jetzt halt nicht anders?
Fragen wir doch mal Loschek, ob Spielpraxis ein Problem ist. Du merkst, dass sich unsere Transferpolitik, dass ein roter Faden durch unsere Transferpolitik geht. Wir verpflichten lieber Leute mit Potenzial aus dem Ausland, wo wir nicht wirklich wissen, was bei denen abgeht, beziehungsweise Loschek nicht aus dem Ausland, zumindest aus der gleichen Liga, aber Leute, die bei anderen sozusagen obendrin im Regal liegen und alle sagen, oh, der könnte aber was werden, für viel, viel Geld, anstatt mal zu sagen, so wie es ja andere machen, ey, wir haben hier direkt in der Nachbarschaft beim Konkurrenten hier bei Stuttgart, bei sonst irgendwas oder irgendein Spieler von Wolfsburg, der hat uns letztes Jahr gut gefallen in der Bundesliga, in der gleichen Liga und wir holen die mal. Das machen wir ganz, ganz selten, dass wir von einem Bundesligisten einen Stammspieler verpflichten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht könnten, weil ich rede da nicht davon, dass wir einen von Leipzig holen sollen, sondern von Mannschaften, die eben nicht europäisch spielen. Es kann mir doch niemand erzählen, dass wir einen Spieler von Wolfsburg oder von sonst irgendwas nicht kriegen würden, wenn Wolfsburg nicht europäisch spielt und wir schon. Aber das ist halt eben in letzter Zeit nicht so unser Ding.
Ja, also es birgt auf jeden Fall gewisse Risiken, hat natürlich den Preis ein bisschen gedrückt, ne? Einen so jungen Stürmer unter Marktwert zu verpflichten, ist dann doch nicht üblich. Aber ja.
Aber wohin mit ihm? Ist er Mittelstürmer? Oder, weil, wo soll dann Loschek hin? Soll dann Loschek auf die Außen? Muss Loschek dann auf die 10 und Kramaric wieder auf seine Flügel? Also, was ist Orban? Ist Orban dann der Flügelflitzer bei uns? Eigentlich ja nicht. Eigentlich ist er ja sozusagen Mittelstürmer. Und so wurde er ja auch eigentlich angepriesen, oder nicht?
Ja, also seine Einwechslungen, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Stamm gespielt hat, zumindest in der Ligue 1 nicht, waren als Mittelstürmer. Gucken wir mal kurz hier. Aha, Karrierehistorie. Er hat eigentlich in weit über 90% der Fälle Mittelstürmer gespielt. In ganz seltenen Fällen links oder rechts außen. Auch bei Gent eigentlich immer Mittelstürmer. Und hat, das muss man aber auch nochmal zugeben, gerade bei Gent, ich rede hier vom Zeitraum 2022 bis 2024, eine krasse Quote. 71 Einsätze als Mittelstürmer, 50 Tore. Aber eben auch dann wieder nur in Belgien. Ne?
Ja, verstehe mich wirklich nicht falsch. Ich freue mich über ihn, ich freue mich über den Transfer, ich freue mich vor allem über ein neues Gesicht da vorne in der Offensive, weil ich in letzter Zeit jetzt. Genau, ein bisschen Tempo. Ich habe jetzt auch nicht so viel Vertrauen gewonnen in den letzten Wochen in unserer Offensive. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass da ein bisschen frischer Wind ist. Mein Problem ist einfach nur folgendes, dass ich leider aufgrund der Historie in den letzten Jahren nicht mehr so naiv bin und sage, boah, da haben wir aber ein richtiges Juwel verpflichtet. Sondern ich bin jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig und warte, bis er die ersten Törchen für uns geschossen hat. Und dann feiere ich Schicker, Ilzer und Co. dafür ab.
Ja. Also, es wird spannend und es wird sich wahrscheinlich auch noch das ein oder andere auf dem Transfermarkt tun. Das ist zumindest mein ziemlich starkes Gefühl. Und dann wird sich auch zunehmend zeigen, in was für eine Richtung es geht, ob gewisse Spieler dann doch aussortiert werden, was passiert mit einem Berisha, wenn er doch keinen Abnehmer findet, und so weiter und so fort. Aber am Samstag wird es dann ernst und es ist tatsächlich noch ein bisschen, ja, dramatischer, könnte man sagen. Ich weiß aber nicht genau, denn wir stehen direkt, Jonas, vor einer englischen Woche. Denn am Mittwoch danach ist, denke ich, direkt spielen wir gegen Bayern München. Einfach unter der Woche, ganz komischer Start, genau, Mittwoch, 15. Januar in München und dann Samstag, 18. Januar in Kiel. Da werden unsere Jungs viel unterwegs sein und gerade natürlich das Spiel gegen Kiel wird dann enorm wichtig werden.
Genau, und nach dem Bayern-Spiel ist ja, es war jetzt Winterpause, aber nach dem Bayern-Spiel wird ja dann der Hinrundenabschluss sein. Das heißt, dann haben wir 17 Mal gespielt. Und was super interessant wird natürlich, ist, dass wir jetzt gegen Wolfsburg spielen, weil wir erinnern uns, vor ein paar Wochen, am 4.12. sind wir in Wolfsburg krachend aus dem DFB-Pokal rausgeflogen mit 3:0. Und jetzt natürlich so einen Monat später, nachdem Ilzer jetzt ein paar Wochen Zeit hatte, nochmal auf die Mannschaft zu wirken, vielleicht nochmal irgendwie jetzt mit Orban einen neuen Spieler zu holen, den er gerne hat, ist es natürlich ein sehr schöner Kontrast. Und man kann jetzt vielleicht sehr gut sehen, was sich da verändert hat in der Zwischenzeit. Oder vielleicht hat sich ja auch nichts geändert. Und dann kommt natürlich Bayern. Und sagen wir mal, wenn jetzt alles so kommt, wie das Wettbüro sagen würde, wir verlieren gegen Wolfsburg und dann verlieren wir natürlich auch gegen Bayern, in Anführungszeichen, dann gehen wir nach der Hinrunde mit 14 Punkten aus der Halbsaison raus. Und dann würde ich sagen, David, recherchieren wir das bis nächste Woche und sagen euch, wann das letzte Mal war, dass wir nur 14 Punkte hatten nach der Hinrunde.
Ich glaube, das war die Saison, in der Stevens dann auch an Bord war, aber wahrscheinlich hatten wir da sogar etwas mehr. Also das muss man auch mal ganz fairerweise sagen, wenn wir mit 14 Punkten nach 17 Spielen über die, ja, Zwischenlinie gehen sollten, dann wäre das eine Punkteausbeute, mit der man normalerweise absteigt.
Nur ja, aber das Stevens-Jahr, David, das Stevens-Jahr war ja dann auch das Jahr, wo am Ende dann Nagelsmann da war.
Korrekt.
Und uns gerettet hat. Und da waren wir eigentlich nach allem Menschenerdenkliche eigentlich weg. Nur, dass dann Nagelsmann uns halt gerettet hat. Ne? Und ich glaube nicht, dass Nagelsmann dieses Jahr noch Zeit für uns hätte.
Ja, schwierig. Gut, so viel Arbeit hat er jetzt nicht. Ja. Beim Fußballmanager könnte er auch beide Jobs nebeneinander hermachen.
Ich glaube auch, ja. Gut, aber das war jetzt ganz schön viel negatives Gedankengut für den Abschluss. Ihr merkt, das Jahr hat einfach jetzt echt viel mit uns gemacht, weil bei der TSG halt auch echt, wenn man eine Waage hätte, wäre die Waage jetzt im Jahr 2024 auf jeden Fall sehr, sehr weit mehr auf der negativen Seite. Aber das soll nicht heißen, wie gesagt, wir haben ja diesen positiven Blick auch gesagt, es könnte auch alles besser werden. Ilzer und Schicker hatten jetzt Zeit, es passiert was auf dem Transfermarkt. Ilzer hat jetzt vielleicht noch diese zwei entscheidenden Wochen mehr gehabt, um mit der Mannschaft zu trainieren. Vielleicht sieht man ja auch jetzt dieses Mal gegen Wolfsburg einen ganz entscheidenden Unterschied, eine ganz andere Mannschaft. Und alles wird besser. Wer weiß.
Genau. Oder zumindest etwas besser. Ne? Baby Steps ist vielleicht das Stichwort, aber man muss natürlich jetzt eine gewisse Entwicklung sehen. Und Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir ans Dortmund- und Gladbach-Spiel anknüpfen können und zumindest der Fußball funktioniert und wir dann vielleicht auch den Ball über die Linie bringen, über die richtige, versteht sich. Jonas, vielen Dank dir fürs Gespräch, danke euch fürs Einschalten und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da.
Genau so sieht's aus. Danke dir, danke euch und ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.